Die Stabsstelle Gleichstellung und Integration in Tübingen hat das Projekt Takt Tübingen aktiv gegen Diskriminierung gestartet. Es soll helfen, Hürden beim Zugang zu Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Sport und Kultur aus dem Weg zu räumen. Das Projekt zielt ein lebendiges, vielfältiges Tübingen an. Antidiskriminierung, Antirassismus, Sicherheit und Gewaltprävention sind dabei wichtige Themenfelder. Am Freitag, den 8. Februar 2019, fand die Auftaktveranstaltung in der Mensa des Kepler-Gymnasiums in der Uhlandstraße statt. Es sprachen Andreas Feuzig von ADIS e.V., eine Organisation, die professionelle Antidiskriminierungsarbeit in der Region Reutlingen-Tübingen betreibt und Fachstelle zum Thema Diskriminierung in Baden-Württemberg ist. Außerdem sprachen Lucia Köberlein, die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte von Tübingen, Miri Bansahin, Josephine Jackson und Daniel Guyamera. Die Wüste Welle war dabei und hat die Vorträge dokumentiert. Daniel Guyamera kommt aus Tübingen und arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Citizens for Europe in Berlin. Die Organisation beschäftigt sich mit Inklusion, Demokratie, Solidarität und gesellschaftlicher Teilhabe auf lokaler und europäischer Ebene.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin sehr froh, hier zu sein und bin sehr dankbar, dass ich eingeladen wurde, hier ein paar Worte zu sprechen. Und es ist für mich sehr besonders, hier in diesem Gebäude tatsächlich den Vortrag zu halten. Das wusste ich am Anfang nicht, als ihr mich gefragt hattet, ja, willst du nicht nach Tübingen kommen, ein bisschen was erzählen? Und ich habe gesagt, ja, das mache ich gerne. Aber dass es tatsächlich im Käppi ist, das ist schon nochmal was ganz anderes. Also mir wurde gesagt, das ist jetzt nicht mehr das Käppi, sondern die Mensa für alle, aber für mich ist das das Käppi. Ich habe da hinten im Keller unten den Cola-Automaten aufgefüllt. Ich war hier in der SMV jahrelang aktiv, war Unterstufensprecher. War Klassensprecher, war Stufensprecher und würde sagen eher mal so ein Einserkandidat. Ja, also lauter solche Sachen, was man hier so in Tübingen macht, was man hier so im bürgerlichen Leben durchläuft. Und warum erzähle ich das? Weil es hat ja eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, weil mir leider relativ früh bewusst geworden ist, dass Engagement einen nicht vor Diskriminierung schützt. Ja, es wird ja immer getan, so, ja, hier Integration, ihr müsst euch integrieren, was auch immer das genau heißen soll und wer auch immer ihr seid. Und dann ist alles gut. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. So. Es gibt von Sammy Deluxe, einem Rapper, eine Zeile in dem Lied Adriano, letzte Warnung. Ich hörte schon im Kindergarten Weiße zu mir N-Wort sagen. So. Bei mir hat das noch früher angefangen, bei ihm wahrscheinlich auch, und zwar im Kinderwagen, nicht im Kindergarten. Ja. Hier in Tübingen, in dieser Stadt, auf dem Marktplatz. In der Jugend ging es dann weiter, ja, da sind wir feiern gegangen. Ich weiß nicht, ob es die Sunshine-Partys noch gibt, sie noch? Sunshine-Partys? Nee, gibt es nicht mehr, okay. Ja, doch noch? Gibt es noch, okay. Also früher waren nämlich die Sunshine-Partys oben auf dem Berg. Großartig, ja, wir gehen jetzt feiern mit 16, endlich einen Personalausweis, stehe ich vor der Tür und eine Person, mit der ich verwandt bin, die weiß ist, jünger als ich, unter 16, kommt mit ihrem gefälschten Schülerausweis auf die Party rein und ich gehe da hinterher mit meinem Personalausweis und ich komme nicht rein. So, ja, und das ist ja okay. Und das ist natürlich nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals passiert. Gab jetzt ja auch in Reutlingen Klagen dazu. Und noch eine andere Erfahrung war, wir waren feiern nach dem Abi. Ja, Abitur, ja, endlich geschafft, jetzt hier Abitur, lass mal richtig steil gehen. Im Zentrum Zoo, gibt es das noch? Nee, okay, ja, Zentrum Zoo gibt es auch nicht mehr. In der Weststadt waren da feiern, richtig gut gefeiert, sind dann hier die Uhlandstraße langgelaufen, irgendwann morgens um 5 zum Café Lieb, das ist jetzt der Padefke. Und morgens um 5 und ja, hier geklopft, wir wollen jetzt schon mal rein und Brezeln haben. Und es war noch nicht offen, ja, da war so ein Gitter so und dann die Leute sagen, hier mach mal auf, mach mal auf, mach mal auf. Und ich war eher so ein zurückhaltender Typ, was sowas anging. Ja, die anderen standen oben und haben ja, mach jetzt auf. Ich meinte, hey komm, lass die in Ruhe und habe mich unten auf den Bordstein gesetzt, so hey komm, lass doch noch die halbe Stunde warten. Ich glaube 5.30 Uhr haben die damals aufgemacht und dann kriegen wir schon unsere Brezeln. Und die haben immer weitergemacht, so. Und dann 10 Minuten später kamen 3 Polizeiwagen. Ja, 2, 3 Polizeiwagen, ja, hier Uhlandstraße, sind ausgestiegen. Und nach 2, 3 Minuten sind dann meine Kollegen, die alle betrunken waren, und ich war nicht betrunken, weitergelaufen. Und ich war umringelt von 5, 6, 7 Polizisten, die meinen Ausweis kontrolliert haben. Und dann gesagt, was macht der denn hier und so weiter. Und angerufen, ja, hier, wer ist da und so weiter. So, ja. Stehe ich da, Abitur, Einserkandidat, bla bla bla. Diese ganze Geschichte, das hat überhaupt, die Polizei kommt ja nicht und fragt, ja, was hast du für ein Abitur gemacht? So, ja, also diese Perspektive, Integration, und wenn man sich ganz anstrengt und ja, wirklich immer sein Bestes gibt, das hat nichts damit zu tun, ob man diskriminiert wird oder nicht. Unter den 50- bis 55-Jährigen haben etwa 17% einen sogenannten Migrationshintergrund, also erste oder zweite Generation. Und je jünger wir werden, desto vielfältiger werden wir. Ja, zwischen 0 und 5 Jahren haben etwa 38% einen sogenannten Migrationshintergrund. Wenn man das nochmal ein bisschen genauer anschaut, ist es tatsächlich so, dass Berlin da nicht auf Platz 1 ist, aber mit 49,7% der Kinder unter 6 Jahren da schon auch einen sehr großen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund haben. Und tatsächlich in Städten wie Frankfurt am Main gehen wir an die 70%. Ja, das heißt, das, was wir im öffentlichen Diskurs so zu Mehrheit und Minderheit haben, dreht sich eigentlich gerade total um und hat sich schon umgedreht. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben, und das wird noch viel mehr die Gesellschaft sein, in der wir zukünftig leben werden. Und in unserer Arbeit haben wir uns mal angeschaut, okay, was macht eigentlich der öffentliche Sektor, um diesen Zaun abzubauen oder Kisten zu bauen? Und weil es wir sozusagen in Deutschland die meiste Erfahrung haben mit sexistischer Diskriminierung und am meisten Expertise haben, will ich da einmal kurz drauf eingehen. Und zwar gibt es auf Bundesebene das sogenannte Bundesgleichstellungsgesetz. Das ist ein Gesetz, das den Staat verpflichtet, für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen innerhalb der Bundesbehörden. So. Auf Landesebene gibt es in vielen Bundesländern sehr ähnliche Gesetze, die heißen sogenannte Landesgleichstellungsgesetze, LGG, wo es auch darum geht, Frauen und Männer gleichzustellen im öffentlichen Sektor. Und wenn man sich all diese Gesetze anschaut, auf Bundesebene und Landesebene, durch das Inhaltsverzeichnis geht, Gleichstellungspläne und so weiter und so fort, merkt man, dass im Endeffekt alle Maßnahmen auf Daten basieren. Ja, das kennen Sie aus dem öffentlichen Diskurs, dann steht in der Zeitung, in der und der Behörde sind so und so viele Frauen in Führungspositionen, sagen wir mal 10. Wir wissen, es gibt mindestens 50% in der Gesellschaft und hier haben wir das Mismatch. Und deshalb brauchen wir Gleichstellungspläne. So, wenn wir uns das im Bereich rassistische Diskriminierung anschauen, gibt es fast gar nichts. Es gibt auf Bundesebene kein Gesetz, das Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, aktiv fördert. Das ist eine Gesetzeslücke, gibt es nicht. Auf Landesebene gibt es das auch nicht. Ja, es gibt beispielsweise jetzt hier das Beispiel Berlin, das sogenannte Partizipations- und Integrationsgesetz. Das ist aber erstens vom Schutzniveau deutlich geringer als das Landesgleichstellungsgesetz. Da wird an keiner Stelle von Diskriminierung gesprochen, sondern es hat eher so einen, sag ich mal, so einen kulturellen Touch. Ja, da geht es nicht um Gleichstellung und deshalb gibt es auch keine Daten. In Berlin, und ich weiß nicht, wie das jetzt hier in Tübingen ist, gibt es keine Daten darüber, wie viele Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind oder einen Migrationshintergrund haben, in der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Und das gilt übrigens für alle Sektoren. Ja, in meiner Arbeit spreche ich auch unter anderem mit Personal, Zuständigen, auch von großen Unternehmen. Wenn Sie sich ein Unternehmen vorstellen mit 300.000 Mitarbeitenden, wenn Sie wissen, wo wie viele Frauen sind, können Sie Frauen fördern. Wenn Sie nicht wissen, wie viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in diesem Unternehmen arbeiten, können Sie die gar nicht fördern, weil Sie ja gar nicht alle persönlich kennen können. Und deshalb ist auch eine unserer Broschüren, die wir zu dem Thema veröffentlichten, wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Ja, wir leben in einer DIN A4 bürokratischen Gesellschaft und wenn wir Rassismus nicht versuchen zu erfassen, ist auch völlig klar, dass es uns eigentlich nicht so wichtig ist. Ja, was ich wahrgenommen habe und im Hinterkopf behalten, sozusagen, dass wir gesellschaftspolitisch oft die Annahme haben, okay, Menschen aus binationalen Communities sollten diese Brücken bauen, unter anderem. Ja. Ich denke, was völlig klar ist und offensichtlich ist, dass Brücken professionell geplant werden müssen. Ja. Die müssen professionell sein und dann ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn Brücken einen zu großen Höhenunterschied überwinden müssen? Ja. Und das eine Ufer höher ist als das andere. Ja. Kein Mensch würde so eine Brücke bauen. Es macht einfach keinen Sinn. Wenn hier das eine Ufer ist, hier ist das andere und dann bauen wir hier eine Brücke. Ja, du hattest vorher gefragt, okay, was muss euch passieren, dass wir auf Augenhöhe miteinander interagieren können? Zweitens ist, denke ich, auch völlig offensichtlich, dass Brücken stabil sein müssen. Und die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn Brücken nicht an beiden Ufern auf einem festen Fundament stehen? Ja, also wenn eine Seite ist total fest und Beton und Stahlbeton und Stützen, auf dem anderen Ufer ist irgendwie gar nichts zu sehen. Drittens, ich denke auch völlig offensichtlich, Brücken müssen akzeptiert sein. Ja? Und die Frage ist, was passiert, wenn man Brücken an der falschen Stelle baut, irgendwohin ins Niemandsland und auf der anderen Seite steht niemand und will gar nicht über diese Brücke drüber laufen. Und zu guter Letzt, ich denke, es ist auch völlig offensichtlich, dass Brückenbauen viele Expertinnen braucht. Und was passiert eigentlich, wenn Brücken nur von ganz wenigen, oft sehr überlasteten Individuen gebaut werden sollen, an die unglaublich viele Erwartungen gestellt werden? Und da könnte man auch noch viele weitere Punkte machen. Aus meiner Perspektive ziehe ich für mich sozusagen auf die Perspektive der Institutionalisierung von Vielfalt und Empowerment Folgendes. Die Institutionalisierung von Vielfalt und Empowerment impliziert, da beide Ufer auf einem ähnlichen Niveau sein müssen, beide Ufer befestigt werden und stabil sein müssen, ist es unabdingbar, dass rassistisch diskriminierte Menschen ihr Ufer stärken, indem sie sich zusammenschließen und austauschen, stärken und vernetzen, Institutionen oder Zusammenschlüsse gründen und umfassend unterstützt bzw. finanziell gefördert werden.